Dieses Gefühl, Stunden, Tage lang draußen mit ihnen zu sein, sich vollkommen zu vereinen, aufeinander einzulassen, nur noch die Bedürfnisse der Gruppe und ansonsten gibt es nichts anderes. Man fährt durch die Nacht und alles, was nicht im Prall der eigenen Kopflampe ist, existiert einfach nicht mehr. Das ist ein unfassbar schönes Gefühl. Was, wenn du dann doch mal da stehst und es wirklich heißt, du stirbst jetzt gleich oder der Hund stirbt jetzt gleich? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Wenn die Menschen anfangen zu sterben, man tut vieles, um zu überleben. Die Frage ist genauso abstrakt, wie wenn wir beide eine Expedition machen, ob ich das mit dir machen würde für mich. Die Frage haben tatsächlich auch viele Menschen damals beantwortet für uns, indem sie es getan haben.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, eurem absoluten Lieblingspodcast, der, wie sagt man das, aufgestellt wurde, vorgeschlagen wurde.
Ja, wir sind im Register vom Deutschen Podcastpreis.
Let's go, ich bin Ole, neben mir sitzt Tore.
Achso, ja, hallo. Bevor wir jetzt hier in irgendwelche Stories oder so reingehen, das ist mir jetzt auch egal, geht ihr in die Shownotes dieser Folge, klickt auf den allerersten Link und stimmt für
über
uns.
Steady. Er steht über Steady.
Er steht über allem. Er steht über allem. Und ihr klickt, es sind nur zwei Klicks. Ihr müsst euch nicht mal irgendwo anmelden oder so. Ihr müsst einfach nur auf den Link in den Shownotes gehen und dann auf der Website auf Jetzt abstimmen. Und damit habt ihr Wild und Fremd eure Stimme gegeben und vielleicht schaffen wir es ja diesmal wirklich zum Deutschen Podcastpreis.
Es wäre so cool, wenn wir den Podcast dann irgendwann actually als Nebenjob ausführen können und dann alles andere schmeißen können. Vielleicht, man weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool.
Genau, also heute gibt es jetzt mal keinen Steady-Werbeblock. Das ist jetzt erstmal alles egal. Das ist wirklich
folgt
erstmal
uns
egal.
Gerne auf Steady, ist auch in den Shownotes verlinkt.
Achso, ja, okay, stimmt. Okay, ja gut, wir sind auch auf Steady. Könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Aber diese Abstimmung bringt uns wahnsinnig viel. Jede Stimme zählt. Bitte, bitte, bitte stimmt für uns ab.
Ihr habt alle genug Zeit gehabt zum Abstimmen. Wir hoffen es sehr.
Ansonsten warten wir jetzt einfach nochmal. Wir machen einfach nochmal 30 Sekunden lang Pause, dass die Leute, die noch nicht abgestimmt haben, jetzt es auch wirklich tun.
Ich sehe schon, wenn ich mir die Spotify-Statistiken angucke, dass die Aufrufe bis 30 Sekunden so normal sind, dann so dann absinken einfach. So. Jeder hat ausgemacht. Nein, ich glaube, ihr hattet genug Zeit. Checkt das auf jeden Fall aus. Ihr könnt es ja auch entspannt neben der Folge machen. Vielen Dank.
Ole, wir müssen über ein Thema sprechen, was wir schon ganz oft, gerade in unseren Arktis- und Antarktis-Expeditionen erwähnt haben, aber worüber wir noch nie so richtig gesprochen haben.
Ich glaube, da gibt's relativ viele Themen dazu, aber zum Glück bin ich eingeweiht, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir sprechen heute über die Lebewesen, die die ganze Last für die Menschen tragen müssen. Und es ist wirklich so, wir beschäftigen uns ja oft mit Leuten, die nicht ganz in die Gruppe gepasst haben. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch an die Bounty und diesen Geigenspieler da?
Ja. Burn.
Der war ja auch so ein bisschen so ein Außenseiter und bei diesen Arktis-Expeditionen haben die Hunde irgendwie noch keine Stimme von uns bekommen. Leider sind wir noch nicht so weit, dass wir Hunde selbst befragen können. Dafür können wir jemanden befragen, der sich unfassbar gut mit Hunden auskennt.
Uns virtuell gegenüber sitzt Adrian. Adrian ist Wild- und Fremd-Fan, hat uns auch vor Ewigkeiten schon mal eine Mail geschrieben und hat gesagt, hey Leute, lass uns doch mal über Schlittenhunde sprechen. Und der Vorteil ist, Adrian kennt sich da mega gut aus.
Adrian hat seinen 9-to-5-Job in Deutschland verlassen, ist seinem Herzen gefolgt nach Schweden gegangen, hat jetzt so eine kleine Hundefarm, wenn man das denn sagen darf. Unfassbar cooles Projekt und richtig cool, dass er sich bei uns gemeldet hat.
Wir haben also eigentlich keinen besseren Experten finden können als Adrian und deswegen sind wir sehr froh, dass er hier ist. Adrian, herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Machst du es wirklich beruflich?
Ja.
Also krass, ey. Krass. Ja, ja, ja.
Naja, auf jeden Fall, diese Faszination hat mich irgendwie zu diesem Job gebracht. Und jetzt machen wir Touristentouren hauptsächlich und Schlittenhunderennen. Und ja, das ist das, was ich den ganzen Tag, jeden Tag mache und womit ich mich beschäftige seit 3,5 Jahren fix rund ums Jahr und davor nur über die Winter. Also so ganz kurz, wie ich dahin gekommen bin, ich habe beim Radiosender mal eine Reise dahin gewonnen zu Schlittenhunden und bin dann da gelandet und fand die Leute und vor allem die Hunde eben so unglaublich interessant und cool. Und das ist zufällig das bisher einzige Camp gewesen mit reinrassigen Grönlandhunden und Alaskan Malamutes.
Das ist ja irgendwie schon dein Ding, diese beiden Hunderassen, oder?
Ja, sie unterscheiden sich schon sehr von den ganzen heutigen. Und wir sind da so mit die letzte Bastion, die irgendwie zumindest in Europa diese Rassen nochmal hochleben lassen. In Abgrenzung dazu hast du quasi die ganzen modernen Hunde, die aber rein gezüchtet wurden auf Leistung und Sport. Eigentlich sind das alles Alaskan Huskies, nennt sich das, was im Zugsport noch teilnimmt. Das ist keine reine Rasse, das ist eine Mischung aus allem. Während diese Tiere, die Grönländer vor allem, die sind einfach noch immer unverändert. Vollkommen ursprünglich, sehr nah noch an der Natur dran, sehr, sehr hoher Überlebensinstinkt. Und
aber es ist ja sicherlich auch schwerer, mit denen zu arbeiten, weil die ja nicht so ein Bündel aus guten Eigenschaften für Schlittenhunde sind dann.
Viel schwerer, ja. Hat keiner Lust drauf, machen die Leute, wenn dann eher in ganz kleinen Gruppen, weil das keiner zusammen handeln kann, diese Tiere. Die sind eben vom Wesen her viel, viel näher an Wölfen ran, vom Sozialverhalten untereinander. Und man merkt, dass es doch nicht mehr große Überschneidungen mit dem Wolf danach gab. Also diese Tiere sind einfach unglaublich freundlich den Menschen gegenüber. Aber untereinander, wenn sie Streit haben, dann haben sie richtig Streit. Das macht es nicht immer einfach. Die haben auch einen sehr eigenen Kopf. Die musst du überzeugen, dass das jetzt gerade eine super Sache ist, wenn wir alle zusammen rausgehen und alle 10 Hunde gleichzeitig ziehen. Die Huskies, die haben das nicht drin. Für die gibt es nur Laufen und Weiterlaufen und weiter, ne? Jemand, der mit Huskies arbeitet, muss zum Beispiel niemals nachts aufstehen, bei minus 30 Grad durch den Schnee halbnackt rennen, weil die Hunde sich am Prügeln sind. Und am schlimmsten Fall hat einer am nächsten Tag ein kleines Loch, aber da passiert nichts. Wenn wir nicht schnell genug sind, steht einer vielleicht nicht mehr auf.
Und ach du Scheiße.
Das macht dann dieses Leben, lässt uns dann quasi nach den Bedingungen der Hunde leben. Also auch ich muss mich anpassen und für mich gibt es da keine Frage oder Diskussion. Oder ich kann mir das dann nicht überlegen, will ich das jetzt oder machen wir das nicht oder machen wir das nur halb? Sondern wenn ich damit wirklich erfolgreich arbeiten will und auch möchte, dass meine Tiere zusammenleben können, dann muss ich eben immer wieder ins Rudel eingreifen und aktiv das Rudel gestalten.
Wir haben jetzt immer von Schlittenhunden gesprochen. Gibt es auch Schlittenhündinnen?
Ja, also mindestens genauso wichtig.
Okay, also ein Gespann ist nicht geschlechtergetrennt.
Nee, überhaupt nicht. Also nee. Du brauchst immer eine gute Mischung. Die Hündinnen sind häufig ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter. Dadurch tun sie sich leichter im Schnelllaufen. Hündinnen gelten häufig als so ein bisschen schlauer. Ein bekannter Züchter hat mal irgendwann gesagt, man holt sich die Intelligenz und den Mut von der Mutter und die Kraft und das Durchhaltevermögen vom Vater, wenn man züchtet. Es ist so ganz grob über den Daumen gepeilt. Wir haben auch unfassbar gute Rüden als Leithunde und große, starke Leithündinnen, die auch durch Tiefschnee gehen. Aber das wird immer gemischt. Verstehen sich auch besser untereinander. Die Rüden verstehen sich vielleicht nicht immer alle untereinander, aber wenn ich ein Mädel daneben packe, brauche ich mir da eigentlich keinen großen Kopf machen.
Also ist es nicht nur dieser Leistungsausgleich, der für dich eine Rolle spielt, sondern auch irgendwie der Friedensaspekt, wenn du gemischte Gespanne hast?
Ja. Hängt aber immer so von der vom Rudelverhalten insgesamt ab. Wie hältst du deine Hunde? In dem Camp, wo ich bisher gearbeitet habe, haben wir zum Beispiel Geschwister immer getrennt, dass sie sich auch ihren eigenen Weg bilden können. Und jetzt versuchen wir uns so ein bisschen mit unseren eigenen Hunden daran das bilden können. Und jetzt versuchen wir uns so ein bisschen mit unseren eigenen Hunden daran, dass wir die Mädels alle zusammenlassen, auch die Gleichaltrigen, die eigentlich große Konkurrentin werden, aber einfach die Mutter dabei lassen. Und dadurch haben wir eine andere Rudelstruktur irgendwie so, ne, in sich. Das ist halt zumindest das Kämpfe, das wir bisher gearbeitet haben, so rein leistungsmäßig im Vergleich, doch schon sehr, sehr weit abgeschlagen. Oder andersrum, alle anderen sind sehr weit abgeschlagen, was die Leistungen in Langdistanzrennen betrifft.
Okay, das heißt, ihr seid die krassesten.
Ja.
Was heißt denn Langdistanzrennen? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Alles bis 1600 Kilometer. In Norwegen sind die zwei härtesten Rennen in Europa, das Femund und das Finnmark, auf 650 und 1100 beziehungsweise jetzt 1200 Kilometer. Da war noch nie ein Grönländer oder ein Malamut, dass der da mal die Ziellinie gesehen hatte und Henrik hat das eben geschafft. Wir treten dabei gegen die Huskies an, die sehr viel schneller sind. In meinem Fall hatte ich jetzt dieses Jahr es geschafft, als erster Mensch mit den Rassen Schwedens längstes Rennen zu beenden, über 350 Kilometer. Ich hatte 51 Stunden Zeit und bin 8 Minuten vorm Zeitlimit reingegangen. Also knapp.
Boah, das glaube ich. Hast du überhaupt gepennt? Wahrscheinlich da so zwischendurch oder so.
Oh, das war schlimm. Bis die halbe Stunde vorher, wo du merkst, okay, die Hunde tun's noch. wird gerade nochmal 2 Grad kälter, wir könnten es schaffen, aber davor die Stunden waren schlimm, ja. Wie viel pennt man da so oder so nicht? Nee. So im Schnitt am Tag 1-2 Stunden maximal. Ja, wenn du Zeit hast, kümmerst du dich um die Hunde, dann wird massiert, dann wird gepflegt, gefüttert, eingepackt.
Lass uns an der Stelle mal einen Schwank in die Geschichte machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man nicht mehr so mit Schlitten und Häute arbeitet, wie man es damals gemacht hat. Ja, obwohl sie ja wirklich seit Jahrhunderten eine relativ wichtige Rolle bei der Erkundung der Arktis spielen. Weißt du, wer so als erstes die Idee hatte, damals einen Hund vor einen Schlitten zu spannen? Irgendwie ergibt das für mich nicht so viel Sinn. Was hat ein Hund vor dem Schlitten zu suchen?
Gerade die Hunde der Malamuten und die Grönlandhunde waren in ihren jeweiligen Regionen somit die größten Überlebenskünstler. Also die sind sehr, sehr anpassungsfähig, gerade bei extremer Kälte. Minus 40, minus 50 Grad können diese Hunde ohne Hilfsmittel überstehen und auch gut überstehen. Und da sind dann die Leute eben darauf angewiesen gewesen. Das waren von vornherein starke, große Tiere. Also die konnten Lasten ziehen. Sie konnten aber auch eben durch Schnee gehen. Also es kommt aus speziell den Regionen, wo die Bedingungen eben dafür geschaffen sind. Auch in Sibirien zum Beispiel war immer viel auf den Schlittenhund von vornherein angewiesen. Waren die am häufig domestizierten Tiere, Pferde oder sowas, haben den Winter häufig nicht gut überstanden und dann war das für die wahrscheinlich naheliegender. Ich glaube, eine Studie hat herausgefunden, dass ungefähr vor 10.000 Jahren auf Grönland schon Hundeschlitten genauso gezogen haben.
Es klingt ja auch nach einem mega guten Deal. Du hast diese hohe Überlebensfähigkeit, du hast dieses krasse Durchhaltevermögen, aber viele große Expeditionen, vor allem britische Expeditionen, haben damals ja kaum Hunde dabei gehabt. Shackleton zum Beispiel mit seinen Ponys, Scott hat seine Hunde nur sehr schlecht behandelt. Kannst du dir erklären, woher diese Abneigung kommt?
Die Briten haben in ihrer Royal Gesellschaft für Erkundungen, da wurde ganz fein diniert. Da wurden eben solche Reisen häufig schon am Tisch sehr romantisiert. Ein Beispiel Scott, der wollte gerne beweisen, dass es eben auch andere Sachen gibt als diese ursprünglichen Hunde. Auf der anderen Seite, mit den Hunden selber konnten die nicht sonderlich viel anfangen. Das waren eher die Norweger oder Nordamerikaner, wie zum Beispiel Peary oder Nansen, Amundsen. Da war das historisch näher ran, auch an Grönland. Da haben die ihre Expeditionen gestartet und die haben von den Grönländern gelernt, das hat schon immer so geklappt. Die reisen seit Tausenden von Jahren so über das Eis, Kilometer, Tage, Wochen lang, und es funktioniert. Also die haben sich da eher auf etwas, was sie gut konnten, spezialisiert und dann gemerkt, dass sie damit weiterkommen, während die Engländer oder häufig zumindest Briten mehr darauf gesetzt haben, dass der neueste Stand der Technik bereits ausgereift genug ist.
Ja, also ein Hund ist ja deutlich anspruchsvoller vor einen Schlitten zu spannen als so ein geruhsames Pony, ne?
Wie du das eben auch sagtest, ist vielleicht nicht das Naheliegendste, den Hund davor zu spannen, wenn man das so nicht kennengelernt hat, von beispielsweise den Grönländern selber, dann ist das vielleicht wirklich nicht der naheliegendste Gedanke. Und wenn man so aus unserer Sicht darüber nachdenkt, ein Pony wirkt uns allen stärker, ne? Wenn man auch nicht weiß, wie man den Hund trainiert, ist das schon das nächste Problem. Scott ist ja zumindest auch, wird nachgesagt, dass er mit sehr untrainierten Hunden losgezogen ist. Die haben die monatelang in kleinen Boxen auf dem Schiff gelassen und dachten, die könnten jetzt große Leistungen abrufen. Während Amundsen den größten Teil seiner Zeit, als sie noch gewartet haben, damit verbracht hat, seine Ausrüstung und vor allem die Hunde auf Vordermann zu bringen. Die haben richtig trainiert.
Du kennst die Expeditionen von Amundsen. Peary hast du ja auch schon erwähnt und von ganz vielen anderen. Die Schlittenhunde sind da ja oft die ersten, deren Nahrung rationiert wird. Die werden ja auch teilweise mit den Kadavern ihres eigenen Gespanns gefüttert, müssen dann im Schnee schlafen, werden im Zweifelsfall selbst am Ende gegessen. Ist so eine Expedition oder war so eine Expedition für einen Schlittenhund überhaupt artgerecht?
Ähnlich artgerecht für die Menschen, die daran teilgenommen haben, würde ich jetzt mal einfach aus heutiger Sicht sagen. Im Zweifelsfall hat es den Menschen erstmal ein bisschen mehr wehgetan, weil die Hunde zumindest an die klimatischen Bedingungen angepasst waren. Wir überhaupt in keiner Form. Kein Mensch in normaler Klamotte oder so überlebt minus 50 Grad in der Nacht. Bei unseren heutigen Temperaturen, bei uns in Schweden, wo wir leben, haben wir es bis minus 30, minus 35, ist das alles überhaupt kein Problem. Auch minus 40, minus 50. Im Gegenteil, je kälter es für die Grönlandhunde vor allem wird, umso mehr drehen die auf. Der Magen funktioniert besser, die überhitzen weniger beim Laufen, die Leistungsfähigkeit wird enorm gesteigert. Für die ist es eher eine Qual, bei minus 5 zu laufen.
Lass uns nochmal über die Dynamik in den Gespannen reden. Wir kennen das aus den Tagebüchern vieler Expeditionen, dass dort in diesem Gespann eine unglaublich aggressive Grundstimmung herrscht. Wenn die Tiere nicht eingespannt sind, beißen sie sich blutig, alle bellen wie verrückt. Ich glaube, das war auch ein großer Grund, warum Shackleton und Co. diese Tiere so abgelehnt haben.
Aber warum war das so? Also warum gibt es in den Gespannen, zumindest aus meiner und Tores Sicht, so ein aggressives Verhalten?
Ja, also das hat zwei Faktoren. Das eine ist unsere menschliche Sicht auf die Dinge, dass wir das als ganz grausam ansehen. Bei den Hunden erlebe ich es immer wieder, dass sie sich mal irgendwie einer auf die Nase hauen und dann sieht das für uns mal ganz wild aus, weil der eine Hund einen riesen Cut auf der Nase hat und kurz darauf lecken sie sich wieder gegenseitig durchs Gesicht und der Streit ist beigetragen, wie wenn wir uns jetzt streiten würden, nur dass sie es etwas körperlicher ausdrücken können. Das andere ist, das hängt tatsächlich sehr stark von der Rudelkultur, die man seinen Hunden beibringt, ab. Die Hierarchie ist immer sehr wichtig. In denen drinnen steckt das alle. Das sind gerade die Grönlandhunde, wurden für die Eisbärjagd genutzt. Das sind unerschrockene, große Krieger, die auch in ihren schwächsten Momenten noch eine unfassbare Kraft abrufen können, wenn sie müssen. Sie laufen halt alle mit großen, gefährlichen Waffen herum. Das wissen sie auch gegenseitig. Und in der Regel wissen sie auch ungefähr, wie weit sie gehen können beieinander. Ob sie überhaupt ein Problem miteinander haben, das hängt ja davon ab. Also ich muss zum Beispiel zwei Hunde, die sich nicht sonderlich mögen, und ich weiß das, die muss ich ja zum Beispiel nicht nebeneinander laufen lassen. Auf Grönland ist das ein bisschen anders. Die fahren mit Fächergespannen, also alle Hunde aufgereiht nebeneinander. Wir fahren mit Zweierteams hintereinander. Die haben keine Bäume, da ist das egal, da können alle nebeneinander laufen. Bei uns sieht das eben anders aus. Sowas bietet natürlich viel, viel mehr Aggressionspotenzial. Das geht da aber auch meistens gar nicht so sehr darum, das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, dass sie sich nicht mögen. Was dahinter steckt, ist häufig, die würden ganz gerne vorm schlimmen Schneesturm oder vorm Kampf mit dem Eisbär, würden die gerne wissen, wer ist Chef. Und wenn ich da jetzt zwei Rüden habe, die beide 4 Jahre alt sind, gleich hoch, gleich stark ungefähr, die prügeln sich dann schon mal ein bisschen anders, als wenn ich dann einen habe, der vielleicht 6 Jahre ist und einen, der 2 Jahre ist. Der 6 Jahre Alte will seinen Posten auf gar keinen Fall aufgeben. Der hat den schon immer, der will nicht. Der weiß, der andere ist der kleine Pimpf, der wird sehr viel verbissener kämpfen. Und der Kleine, der hat ja gar nichts zu verlieren, der hat keine Position. Das heißt, es liegt von vornherein auch in der Arbeit mit den Hunden daran, welche Hunde bringe ich zusammen, in welcher Form und wo gucke ich eben, dass die Rudeldynamik passt. Deswegen verstehen sich Rüden mit Mädels daneben auch meistens besser als mit einem anderen Rüden, weil die zwei verschiedene Hierarchien haben. Es geht diesen Hunden im letzten Gedanken immer um zwei Dinge, Fressen und Fortpflanzung. Und da ist dann nicht viel geholfen, wenn du dem Mädel neben dir, mit dem du dich fortpflanzen möchtest, irgendwie einen Streit anfängst, ne? Ganz offen abgesehen, dass die Mädels meistens dann am Ende aussuchen, wer mit wem. Und ja, da gilt es dann für die Rüden, sich schon mal ein bisschen besser zu benehmen. Meistens sind die Mädels die härteren bei uns.
Also es klingt nach einem echt unglaublich mächtigen Transportmittel, wenn man das jetzt hier so herunterbrechen kann. Aber ein Hund ist ja irgendwie noch viel mehr. Du baust ja eine persönliche Beziehung zu denen auf. Fühlt sich das nicht irgendwie ein bisschen weird an, weil am Ende sind die Hunde ja trotzdem Nutztiere. Ihr betreibt Rennsport und treibt die Hunde ja auch absichtlich regelmäßig an ihre Grenzen.
Ja, es sind Nutztiere in irgendeiner Form. Für mich so im Kopf schwebt es irgendwo, ich sag mal ganz blöd gesagt, zwischen der Kuh, die auf der Wiese steht und dem Haustier, das ich selber zu Hause habe. Aber das muss ich sagen, völlig ungewertet. Also das ist das, was mich an diesen Tieren so fasziniert hat, ist eben diese Intelligenz. Und wenn man einmal anerkannt hat, dass die mindestens genauso auf einem intelligenten Level funktionieren wie wir, nur dass wir deren Form der Intelligenz gar nicht anerkennen können. Die fassen sich an, würden sie am liebsten in den Kopf fassen und können das gar nicht verstehen, warum ich nicht riechen kann, wo wir vor 2 Wochen, als da noch 20 Zentimeter weniger Schnee lag, langgelaufen sind. Das sehe ich nicht, das rieche ich nicht, ich bin verwirrt, ich stehe da hinten, ich habe keine Ahnung. Und die Hunde gucken mich an und sagen, hey, ist doch klar, guck mal, riech mal. Mach mal den Schlüssel an. Und das wiederum verstehen sie nicht. Ne? Also deswegen weiß ich nicht, ob man das so einkategorisieren kann. Schweben irgendwo dazwischen, sind unsere treuen Wegbegleiter und Gefährten, die sich genauso für mich einsetzen und aufopfern, wie ich das auch für sie tue. Und auch immer wieder über meine eigene Leistungsgrenze hinausgehe. Also es gibt zum Beispiel niemals einen Tag, wo man sagen kann, ich habe jetzt heute mal Sonntag oder Feiertag. Oder ich brauche mal einen Tag Ruhe oder ich habe 40 Grad Fieber. Die Hunde haben Hunger, die Hunde wollen laufen.
Krass. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine komplett andere Perspektive auf Hunde bekommen. Stell dir vor, du würdest jetzt eine Expedition starten, beispielsweise durch Grönland. Würdest du das eher mit einem Motorschlitten oder mit Hunden machen?
Das kommt drauf an. Wenn die besonders erfolgreich sein soll und entspannt, dann würde ich das wahrscheinlich mit modernen Motorschlitten, mit denen ich selber nicht viel Erfahrung habe, aber machen. Mein großes Herz schlägt da ganz klar für die Hunde. Also bei der Expedition würde es mir niemals darum gehen, möglichst schnell von A nach B zu gehen, sondern möglichst so zu reisen, wie mein Herz schlägt. Und das ist natürlich auf jeden Fall mit diesen Tieren. Dieses Gefühl, Stunden, Tage lang draußen mit ihnen zu sein, sich vollkommen zu vereinen, aufeinander einzulassen. Nur noch die Bedürfnisse der Gruppe und sonst, ansonsten gibt es nichts anderes. Man fährt durch die Nacht und alles, was nicht im Strahl der eigenen Kopflampe ist, existiert einfach nicht mehr. Das ist ein unfassbar schönes Gefühl. Gerade wenn es dann eben gut funktioniert und die Hunde sich entschließen, mit dir gut im Team zusammenzuarbeiten. Also es gibt wenig schönere Fortbewegungsmittel, finde ich, wenn es denn gut funktioniert. Und was man auch, glaube ich, leicht übersehen kann bei sowas, auch bei den Expeditionen, ist, wie wichtig diese Hunde in so vielen Hinsichten waren. Also ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge das von euch war, da hattet ihr, glaube ich, die Wichtigkeit einer Schiffskatze mal herausgearbeitet. Wie wichtig das für das gesamte Überleben der Crew und für die mentale Fitness war, dass es da ein so ein kleines, süßes Tier gab, um das man sich kümmern konnte, mit dem man sich austauschen konnte. Ne? Und gerade Hunde sind ja da einfach schon sehr lange an der Seite des Menschen und unfassbar tolle Wegbegleiter, mit denen man super schöne Momente und Erlebnisse haben kann. Auch deswegen reist der Mensch gerne mit Tieren.
Ja, am Ende ist man doch nur ein Mensch, umgeben von ganz vielen Hunden. Adrian, vielen, vielen Dank. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben echt eine neue Perspektive auf das Thema bekommen. Und ihr Lieben, wenn ihr Bock habt, Adrians Hof mal abzuchecken, wir haben ihn in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Er bietet Touren an, ihr könnt dorthin und könnt seine Hunde auch mal persönlich kennenlernen.
So, Freunde, das war's von uns. Einen Link haben wir euch noch in der Beschreibung versteckt. Wir haben es am Anfang erwähnt, schaut euch auf jeden Fall die Abstimmung zum Podcastpreis an. Ihr würdet uns einen riesigen Gefallen tun.
Ja, bitte, direkt wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht es jetzt sofort.
Jetzt die zweite Chance auf jeden Fall. Dann checkt danach unbedingt den Link darunter aus.
Werbung.
Der Link führt euch zu werkzeug-garten.de und auch zu einem Fan von uns. Ich glaube, so viel können wir sagen, oder?
Ja, Raphael hört uns regelmäßig. Er ist Inhaber dieses Shops und er hat irgendwann gesagt, ey Jungs, ich würde euch gerne irgendwie unterstützen. Dadurch ist dieses Agreement zustande gekommen. Wenn ihr Lust habt, schaut dort einfach mal vorbei. Es ist ein Onlinehandel für wirklich extrem hochwertige Produkte rund ums Thema Haus und Garten.
Yes, im Sortiment gibt es zum Beispiel Garten- und Forstwerkzeuge, geschmiedete Kochmesser oder Innen- und Außenleuchten. Und richtig dicker Pluspunkt, die Artikel werden allesamt in so kleineren Manufakturen oder Schmieden hergestellt und werden direkt am nächsten Werktag versendet. Das heißt, ihr bestellt zum Beispiel am Sonntag, dann bekommt ihr die Sachen schon am Dienstag nach Hause.
Ab 50 Euro ist der Versand geschenkt. Und es gibt natürlich ein 30-Tage-Rückgaberecht, kostenlosen Retourenversand und eine Bestpreisgarantie.
Der Onlinehandel von Svenja und Raphael ist mit fast 6000 Ratings und einem Durchschnitt von 5,0 Sternen perfekt bewertet. Also schaut unbedingt vorbei bei werkzeug-garten.de, der zweite Link in unseren Shownotes.
Ich bin ein bisschen neidisch auch, dass die so viele gute Bewertungen haben. Das sind deutlich mehr als wir und sogar eine bessere Bewertung.
Ja, manche Leute haben uns nicht so gut bewertet. Es spielt aber überhaupt keine Rolle. Wenn wir denn den Podcastpreis gewinnen, dann werde ich nie wieder über unsere Bewertung reden. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Das war's von uns. Unfassbar cool, dass ihr dabei wart.
Wir hören uns nächste Woche mit einer großen Geschichte. Ich glaube, ich kann schon mal spoilern, dass es in die Karibik gehen wird. Mehr verraten wir an dieser Stelle aber mal nicht.
Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen auf Fanmails in letzter Zeit gehört und uns deswegen diese Folge ausgesucht. Es wird wunderschön. Wir hören uns nächste Woche, Freunde. Lieben, lieben Dank. Bis dahin. Tschüssi.
Macht's gut.